Moin, Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bordfunk, dem Ambion-Podcast. In den letzten Wochen habe ich einige spannende Folgen aufgenommen und in der heutigen aktuellen Folge spreche ich mit Alexander Neupart, besser bekannt als Typo. Er ist Projektleiter im Bereich Artist in Touring im Ambion und schon seit 30 Jahren in der Veranstaltungsbranche unterwegs. Euch erwarten Einblicke in seine Anfänge als Stagehand, Einblicke in das Leben auf Tour, das Daily Business im Artist in Touring und die Herausforderungen, die es für ihn tagtäglich zu bewältigen gibt. Also hört doch mal rein. Los geht's! Hallo Typo!
Hallo Anki!
Wie schön, dass du heute hier bist. Wir wollen heute ein bisschen über dein Fachgebiet, den Artist in Touring-Bereich im Ambion sprechen. Ja, wie bei allen anderen möchte ich mit so einem kleinen This or That-Spiel anfangen. Einfach damit die Hörenden, die dich jetzt ja auch nicht sehen, einen kleinen Eindruck davon bekommen, wer du eigentlich bist. Und genau, ich würde einfach anfangen. Du musst quasi den Begriff aus den beiden Begriffen auswählen, den ich dir sage, zu dem du dich mehr hingezogen fühlst.
Ah, cool, dass du das nochmal erklärst, sonst hätte ich da wahrscheinlich einen Fehler gemacht.
Ja, du, da gab es schon Fragen auf jeden Fall bei anderen Leuten. Okay, ich fange mal an mit Segeln oder Windsurfen?
Segeln.
Tourbus oder Hotel?
Hotel.
Elektronische Musik oder Metal?
Metal, elektronisch. Elektronischer Metal.
Elektronischer Metal?
Nee, beides, irgendwie beides. So, beides. So, mit Metal bin ich aufgewachsen, ist auch immer noch mein Bestandteil. Elektronische Musik produziere ich so ein bisschen vor mich hin. Metal, also Rock auch, aber doch im Grunde meines Herzens doch schon Metal, ja.
Ja, vielleicht kannst du uns ja später auch nochmal verraten, woher eigentlich dein Name Typo kommt, weil eigentlich heißt du ja Alexander Neupart, aber ich glaube, die wenigsten Leute kennen dich unter diesem Namen oder wissen, wer gemeint ist. Die meisten kennen dich ja unter Typo, aber darauf kommen wir nochmal nach dem This or That zurück. Stadt oder Land?
Land.
Kaffee oder Tee?
Im Augenblick gerade Tee, aber sonst Kaffee.
Planung oder Umsetzung?
Planung.
Studio oder Bühne?
Bühne.
Gut, das waren die Dissertat-Fragen. Aber jetzt direkt mal, Typo, was bedeutet dein Spitzname?
Der hat mich Stefan Aue gegeben, auch ein Ambion, ehemaliger Ambion-Mitarbeiter. Und zwar waren wir auf irgendeiner von den vielen Touren fünfmal Alex Menschen und immer wenn jemand Alex in die Halle gerufen hat, haben sich fünf Leute umgedreht und ich trug Shirts der Band Typo Negativ und dann haben sie irgendwann gesagt Typo Alex und weil das zu lang war, haben sie irgendwann Typo weggelassen und dann hat sich das so eingeschlichen, dann hat mich kein Mensch mehr Alex genannt, dann war man nur noch Typo und dann habe ich mich dran gewöhnt, alle sich dran gewöhnt und dann war das so, dann hieß ich plötzlich Typo. Komisch, oder? Also ich kann zufrieden sein, dass ich Bands von Typo Negativ und nicht zum Beispiel von, weiß ich jetzt nicht, Helene Fischer oder so. Wäre auch doof.
Ja. Ja, genau. Ja, ich habe in der Vorbereitung auch mal in Typo Negativ reingehört. Ich höre ja auch ganz gerne Metal. Und
Novembermusik, definitiv Novembermusik.
Wirklich Novembermusik kann man sich sehr gut auf die Ohren hauen, auf jeden Fall. Jetzt zumindest kann ich empfehlen, dass ihr da auch mal reinhört.
Ja.
Du hast gerade schon kurz erwähnt, du bist ja nicht erst seit gestern in der Veranstaltungsbranche. Wie hast du denn deinen Weg so in die Branche gefunden und warum bist du immer noch hier?
Also den Weg habe ich gefunden während meines Studiums, was ich mir finanzieren musste, weil mein Vater jetzt nicht ganz so spendabel war, wie er eigentlich hätte sein sollen und können, habe in Göttingen Jura studiert und habe da dann begonnen, bei Konzerten Cases zu schieben, so als klassischer Stagehand. Und einmal war bei diesen Stagehands der kleine, dicke Stefan Aue dabei. Und irgendwie haben wir uns sofort verstanden, hat super gematcht. Und dann bin ich mit ihm immer so mitgefahren. Und dann hatte er einen Job und ich einen Job. Und irgendwann hat er mir von einer Firma erzählt, namens Ultraschall, für die er relativ viel arbeitet. Und dann hat er mich da mal mitgenommen und das war quasi mein Entry, sagt man ja heute, zu Ultraschall. So, und so, da war das alles noch relativ klein. Und ich kann mich erinnern, in den ersten, die, ich glaube, die erste, mein erstes Zusammentreffen mit den drei Jungs war bei einem Bab-Konzert, da waren sie sogar noch als Stagehands und Helfer unterwegs und Stefan und ich auch. Und Peter nahm uns dann mit und sagte, Mensch, du, wir haben ja auch eine Firma, wir Ultraschall, und zeigte uns dann so eine kleine Garage, machte die Torfe, guck mal, wir haben auch Material. Und wir so, wow, dick. Und ja, das war, muss Anfang, also 94 so in dem Dreh gewesen sein. Und dann sind wir da quasi zusammen miteinander groß geworden. Ja, also Stefan und ich sind auf Tour gegangen mit diversen Bands, meist aus dieser Dunkelszene, so Dark Wave und so ein Kram. Und wir haben den Jungs, Auer hat den Jungs gesagt, was er für gerne für Lampen hätte, und Ultraschall hat die gekauft und wir haben die genutzt, und so ist man so langsam da groß geworden.
Mhm. Ja, cool, das heißt, du warst so richtig als Stagehand oder dann auch später, glaube ich, in der Lichttechnik mit so, auf Touren dabei. Licht, und so weiter, ne?
Genau, Licht hätte ich uns da zusammen. Na klar, also ja, irgendwie fand ich diese Lichtgeschichten immer ganz cool, weil das sah irgendwie immer nett aus. Genau, dann hat quasi Auer oft das Design gemacht, und wir sind dann zusammen los, ich habe es aufgebaut, und später ist es dann so gewesen, dass er so viel Bands hatte, dass ich ihn dann vertreten habe, da wo er nicht konnte, da habe ich dann das Lichtoperating übernommen, und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht mit diversen Bands und mit ihm auch zusammen, habe dann aber auch nebenbei nochmal andere Dinge gemacht für andere Firmen, bin auf Automessen durch die Gegend geeiert, einfach nur mal auch um die Welt zu sehen. Bin ja Ossi, und als Ossi mal nach Tokio und Korea und so zu kommen, das war reizvoll, und habe dann auch relativ viel so VW-Automessen betreut, Standbetreuung gemacht, da die Lampen programmiert, genau. Mhm. Ja, aber mein Weg hat mich dann immer wieder zurück zu Ultraschall führt, die dann irgendwann auch ja Ambion hießen.
Ja, gut, jetzt wissen wir ungefähr, wo du angefangen hast, und du warst dann irgendwie auch für Ambion mit unterwegs, hast dann, glaube ich, auch bei Ambion verstärkt irgendwie dann auch Projektleitungsrollen übernommen und warst irgendwie auch in der Axica, glaube ich, am Start und hast da zumindest die Location-Betreuung irgendwie mitgehandhabt. Nach einer kurzen Pause bist du dann vor, ich glaube, 2 Jahren hier wieder zurückgekommen. Jawohl, 2 Jahre sind's. Und jetzt bist du ja im Bereich Artist in Touring wieder dabei und als Projektleiter.
Genau, da kommt noch eine Frage, wa?
Ja, ich wollte jetzt direkt so sagen, was sind denn so deine Aufgaben im Ambion? Aber wenn du noch was mich korrigieren willst oder etwas einwerfen willst, dann immer her damit.
Ich wollte nur kurz sagen, irgendwann kam Jesko auf mich zu und meinte so, wir brauchen mal jemanden, der quasi nach der Corona-Zeit so ein bisschen die alten Kunden hält und eventuell auch mal ein bisschen neue Kunden wieder an den Start bringt. Du bist gut vernetzt, du kennst das Business irgendwie, und dann haben wir uns 2-3 Mal zusammengesetzt, und ich fand das reizvoll, mal weg vom ganzen Corporate-Event-Kram zu kommen. Also gerade auch nach Axica, wo du ja fast nur Corporate-Events hast, irgendwie fand ich es reizvoll, wieder mit Musikern zu tun zu haben, und habe dann quasi die Herausforderung angenommen. Und um mal auf meine Aufgaben zurückzukommen, na klar, also in erster Linie hieß es erst einmal, unsere Bestandskunden zu halten, den Kontakt wieder auffrischen zu lassen, der ja durch Corona, also Corona-bedingt ja doch etwas weniger geworden ist. Und dann mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, zu fragen, habt ihr Touren, habt ihr Konzerte, habt ihr Dinge vor? Und natürlich auch zeitgleich so ein bisschen auch Neugeschäft zu generieren. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, so in den letzten 2 Jahren. Das ist auch schon wieder 2 Jahre, aber.
Ja, glaube ich auch. Ich wollte auch schon sagen, Herausforderung bisher auf jeden Fall ganz gut gemeistert. Ich glaube, wir haben ziemlich viele coole Artist-in-Touring-Projekte am Start. Aber genau, um nochmal so ein bisschen auf die Aufgaben zurückzukommen, wie sieht so ein Tag bei dir aus, so ein normaler, und was macht man so als Projektleiter im Artist-in-Touring-Bereich?
Naja, also oftmals läuft so, es war für mich auch eine Lernkurve, ich dachte erst am Anfang, nach meiner Rückkehr, so der Weg zu neuen Kunden bzw. zu Bands würde über Booking-Agenturen etc. führen, ist aber gar nicht so der Weg, sondern tatsächlich sind meine Multiplikatoren oftmals Operator, also Lichtoperator und Tonoperator oder auch Projektleiter, also oder Produktionsleiter, die ich zum Glück alle noch kenne. Und ganz oft ist es so, dass man zum einen weiterempfohlen wird oder zum anderen sehen die Leute, dass wir das ja schon lange machen tatsächlich, ist ja ein großer Bestandteil von Ambion schon immer. Und ja, und dann kommt der Kunde zu mir, hat eventuell schon Lichtdesign oder ein Tondesign vor Augen und fragt uns im Prinzip nach der Umsetzung. Dazu kommt dann natürlich auch, dass ich meine geschätzten Kollegen relativ früh ins Boot holen muss bei vielen Sachen. Also alles an Fachplanung, Lichtfachplanung, Tonfachplanung, Riggingfachplanung. Setbau ist auch gerade verstärkt im letzten Jahr wieder gewesen. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Abstimmungen, die man machen muss mit den Leuten sozusagen. Und so hangel ich mich von einem Projekt zum nächsten. Ach so, genau, Personalthema ist natürlich eine wichtige Geschichte, die wir immer betrachten müssen. Ebenso der Prep, was quasi das, ja, eine gut gepreppte Tour ist im Prinzip schon eine gewonnene Tour, weil je besser du vorbereitet bist, desto einfacher hast du das nachher auf der Tour. Dann muss ich mich noch um den ganzen Transport, um das ganze Transportwesen kümmern. Mit wie viel Trucks fahren wir durch die Gegend, was wirklich, wo ich mir oft echt schwer anstelle, weil es ja doch oftmals unterschätzt wird und ist mir schon, also mindestens einmal passiert, dass ich nochmal einen Truck nachbestellen musste, weil es einfach definitiv nicht da reingepasst hat. Das ist dann immer sehr unangenehm. Aber so sieht eigentlich so ein Tag aus. Und dann versuche ich natürlich immer nebenbei noch immer, bin also relativ aktiv bei LinkedIn, lese da auch rum, versuche da mit Leuten im Gespräch zu bleiben. Und ich glaube, dass man, je mehr man sich da auch präsentiert, desto mehr wird man auch hier sehen und desto leichter kommen halt auch Leute, Kunden, Operator etc. zu dir sozusagen, ne?
Mhm, ja. Das heißt, du bist auch so ein bisschen Problemlöser, Sorgentelefon eventuell, wenn Probleme anstehen
ich bin ja nicht der die löst, aber ich weiß, wer sie lösen kann sozusagen, ja. Ne? Also ja. Na klar, die Anrufe laufen erstmal bei mir auf. Ich verantworte auch Dinge und verantworte auch viel und stelle mich immer vor unsere Leute, so man das denn überhaupt muss. Und wenn da irgendwo Probleme zu lösen sind, na, dann setzen sich hier Zahnräder in Bewegung. Also, keine Ahnung. Eine Tour ruft an, sagt, wir brauchen eine neue Lampe, dann wird kurz ins Routing geguckt, alles klar, wo ist der nächste sinnvolle Punkt, Ort, wo man dann, Dinge hinliefern lassen können, und dann fangen schon die Zahnräder an, dann wird das Material nachgebucht, dann wird die Perso-Abteilung informiert, weil man einen Fahrer braucht, dann wird die Transportabteilung informiert. Und vielleicht kann man im besten Fall sogar irgendwie Synergien schaffen. Man muss sowieso was aus der Ecke holen, wenn man da was mietet etc. Und das funktioniert tatsächlich gut.
Ja. Was sind denn so die Besonderheiten von, also im Artist-Centouring-Bereich? Ich hatte immer so das Gefühl, ich war jetzt ja auf ein, zwei Projekten mit dabei, sowohl Corporate, sowohl mal eine Messe, aber eben auch jetzt mal ein Artist-Centouring-Projekt. Ich habe da so schon Unterschiede feststellen können, aber ich wollte dich mit deiner Brille als Projektleiter da nochmal fragen, was sind für dich so die Besonderheiten und auch Anforderungen der Branche?
Ja, also die Besonderheiten sind für mich natürlich, dass man, während man in so einem Corporate-Projekt anders agiert, da hast du einen Anfang, hast einen Aufbau, hast die Show und hast den Abbau. Und im Touring sind zum Beispiel, also wir hatten ja gerade das Beispiel mit dem Dark Tenor, mit dem haben wir gerade letzte Woche 37 Shows hinter uns gebracht. Und die muss man, die muss man halt alle betrachten, ne? Kalkulation der Angebote. Das ist nicht damit getan, 5 Leute da einmal hinzuschicken, sondern du musst bedenken, da gibt's Off-Days, da gibt's Anreisetage, da gibt's Abreisetage. Und dass man da nichts vergisst und vor allen Dingen keinen vergisst, das finde ich schon eine besondere Anforderung. Was haben wir noch für besondere Anforderungen? Beim Touring, ich glaube zumindest beim Corporate ist es so, da lädst du deinen LKW voll bis oben hin und dann fährst du auf die Baustelle, dann wird dann der Lay gemacht und entladen und dann wird aufgebaut, Show, Abbau, wieder vollladen. Beim Touring musst du ein bisschen darauf achten, eben durch dieses Preppen, dass du gerade durch vorgepreppte Traversen mit Lampen bestückt, brauchst du sehr viel Truck-Space sozusagen, ne? Und du knallst ja auch den Truck nicht bis oben hin voll, weil du ihn ja wirklich 37 Mal ein- und wieder ausladen musst. Und das kostet natürlich Zeit. Und da will man so schnell wie möglich sein. Deswegen verbrennt man eigentlich relativ viel Truck-Space dafür hat man aber das Laden und ist schneller. Also das Laden ist einfach und man lädt oder entlädt in einer schnelleren Zeit. Warte, das ist noch gefragt, besondere eine Anforderung. Wo ich auch große Unterstützung im Unternehmen bekomme, sind die ganzen Carnet-Geschichten. Also wenn dein Künstler für eine Show in die Schweiz fährt, dann müssen wir sämtliches Material beim Zoll anmelden, also alles, was wir so mit haben. Ja, und das ist schon sehr aufwendiger Prozess und das war für mich erstmal ja Neuland, mich damit zu beschäftigen. So langsam weiß ich, worauf es da ankommt und wer da was wo zu tun hat. Der Valerio unterstützt mich da immer sehr, sehr gut. Aber es ist halt alles schon kompliziert, so, weil da wirklich jeder Kram auf dem LKW sein muss, der dann auch darüber fährt. Also da darf nicht zufällig mal der Musiker kommen und so, oh, hab eine neue Gitarre. Nee, hast du nicht. Also ja, kannst du haben, aber kannst du nicht mitnehmen, weil wir haben schon ein Carnet ausgefüllt und da darf die nicht drauf sein. Also,
ach ja, so ja. Streng ist das tatsächlich.
So streng ist das tatsächlich, ja.
Verrückt. Das war mir nicht so bewusst. Ich dachte, da wird so, ja, eine Gitarre halt. Und dann, wenn das eine andere ist, ist das nicht so dramatisch. Aber
Seriennummern, genau. Deswegen können wir das relativ spät immer erst machen, weil das immer erst passieren kann, wenn wir das auch schon gebucht haben. So, na klar, kann ich da eine Lampe hinschieben. Aber es muss natürlich genau die Lampe sein mit der Seriennummer. Und das weiß ich halt oft erst nach dem Packen.
Wusstest du, was ein Carnet ist? Ich wusste es nicht, deswegen dachte ich, so eine kurze Erklärung wäre vielleicht ganz sinnvoll. Der Begriff Carnet kommt aus dem Zoll. Ein Carnet ATA dient in erster Linie der vorübergehenden abgabefreien Einfuhr von Waren. Sowohl im internationalen Handel als auch in internationaler kultureller Tätigkeit. Es ist ein Zoll-Passierscheinheft speziell für die vorübergehende Verwendung von Waren. In unserem Fall zum Beispiel von Musikinstrumenten, Scheinwerfern oder Lautsprechern. Du hattest gerade eben das Thema Preppen, Packen angesprochen. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist. Was bedeutet das denn? Also wie läuft so ein Prep ab und wo findet der auch statt zum Beispiel?
Na, der findet bei uns im Lager statt und im besten Fall ist es natürlich so, dass der Mensch, der mir das Licht geplant hat, den Ton geplant hat oder das Rigging geplant hat, auch derjenige ist, der das preppt. Das heißt, es gibt aus meinem Angebot fällt ja dann irgendwann eine Materialliste raus und die Jungs, die das preppen, nehmen sich die Materialliste, lassen sich das von unserer Lagercrew bereitstellen und dann fängt man an, alle möglichen Dinge, die man schon vorbereiten kann, schon mal zu bauen. Also wenn du zum Beispiel Kabelbäume hast, die jeden Tag auf die Bühne gelegt werden, wo immer die gleichen Geräte angeschlossen werden, dann versucht man die natürlich schon im Lager weitestgehend vorzubauen. Wir haben so eine tolle Containertraverse, da haben wir jetzt gerade neue gekauft. Die wird halt komplett schon mit Lampen bestückt, so und auch verkabelt, so dass man so wie die LKW-Türen, ob bei einer Venue dann geöffnet werden, im Prinzip nur noch wie ein Baukasten zusammengesetzt werden. So, und je sauberer dieser Prep erfolgt ist, desto einfacher hatte nachher die Tourcrew und die sind da halt wirklich ja, ich meine, du kennst sie, die marschieren da morgens um 8 in die Halle, dann wird gebaut, dann ist man frühen Nachmittag fertig, dann gibt's einen Soundcheck, dann ist schon der Einlass, dann findet die Show statt, dann ist der Abbau, dann wird kurz über Nacht in die nächste Stadt gefahren und dann geht's wieder von vorn los. Da kannst du halt nicht erst am Tag des Aufbaus dir anfangen, deine Kabelbäume zu bauen.
Ja, ich finde es auch echt krass. Also ich finde, ich bin ja dann immer mal nur einen Tag dabei und ich bin nach einem so einen Tag schon irgendwie völlig durch. Und ich finde das krass, dass die Crew da halt wirklich ja dann 2 Wochen, 3 Wochen, manchmal auch noch länger unterwegs ist. Muss man dafür ein bestimmter Typ Mensch sein, um das irgendwie auch durchzuhalten, auszuhalten? Oder vielleicht kannst du da nochmal erzählen?
Das ist eine gute Frage. Naja, also ja. Also ich würde sagen, ja, weil es halt schon eine Herausforderung auf engstem Raum und wir reden da von einem Nightliner-Bus mit 18 Betten im schlimmsten Fall, wenn die Crew groß ist. Man ein bisschen lebt man wie auf dem Uwe, so muss es früher auf dem U-Boot gewesen sein, in so kleinen Kojen zusammen und du hast im Prinzip hast du nie einen Rückzugsort so für dich, so, ne? Du hast halt permanent Leute um dich rum. Und wenig Schlaf, na klar, nee, man muss da schon ein Typ sein, so, also wahrscheinlich sind so eher so die Campingtypen, so, die passen da wahrscheinlich rein. Nee, man muss das schon wollen und bei mir war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich sagte, okay, reicht jetzt so nach 10 Jahren in so einem Ding. Habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, nee, jetzt können wir andere ran, weil das ja doch schlaucht da jede Nacht irgendwie nur 5-6 Stunden Schlaf. Weiß gar nicht, wie heute ist es auch noch so.
Ja, also ich habe das jetzt im Gespräch mit einigen mitbekommen, irgendwie, die dann eben auch gesagt haben, das haben die irgendwie 10 Jahre gemacht und dann geht man halt weiter in eine projektleitende Position oder eher in eine planende Position oder so, oder weil das schon
auch Leute,
schlaucht.
Ja, gibt aber auch Leute tatsächlich, die fahren immer noch. Also da.
Ja.
Gerade okay. jetzt bei Bab jemanden getroffen, der fährt da auch schon seit, weiß ich, 20, 30 Jahren mit. Sieht dann natürlich auch so aus, aber der macht es halt, also ich glaube, das ist halt auch ein Stück Passion. So, ne?
Ja,
also,
ich glaube auch. Ne?
Also du musst da so wie andere, weiß ich nicht, ist gerade kein Vergleich, wo andere sagen, wäre mir zu anstrengend. Ich glaube, Streifenpolizist. Mhm. Das wäre mir zu anstrengend fest. Oder, pass auf, nee, bei uns im Büro in der Christburger Straße, da wohnt ja irgend so ein Minister und vor dem Haus des Ministers steht immer so ein kleiner Opel Corsa. Ja. Und da sitzt einen ganzen Tag ein Polizist drin, 8 Stunden.
Oh je, ja.
Und da denke ich mir auch immer so, okay, das hätte ich schon schlimmer treffen können sozusagen. Und das Voll. Muss man, aber wahrscheinlich ist es auch eine Passion, Polizist zu sein. Haben wir hier Polizisten, die mithören? Nein.
Nein. Ja, falls einer mithört, kann das ja mal.
Shoutout an alle Polizisten.
So, und alle genau. Polizistinnen auch, ne?
Ja, ach so, ja, natürlich.
So, und ich glaube schon, dass es auch eine Art Passion ist, aber 8 Stunden im Opel Corsa sitzen, naja, gut.
Ja.
You never know. Okay, cool. Würdest du dann sagen, dass eben die Kombination aus guten Leuten, irgendwie einer guten Crew und guter Technik dann auch zu einer guten Show führt? Oder sind da noch mehr Variablen?
Naja, die Show macht ja in erster Linie der Artist. Und da kann die Crew noch so gut sein, wenn der Artist kacke ist.
Das
ist die Show auch kacke.
Ja, die habe ich jetzt ganz vergessen, die Artists.
Ja,
für mich sind ja die wahren Künstler die Leute, die das hinter der Bühne alles möglich machen. So.
Ja. Also ich muss wirklich sagen, man wird ja oft zusammengewürfelt irgendwie und das gibt immer Anfangsschwierigkeiten, was heißt Anfangsschwierigkeiten, da treffen neue Leute aufeinander, da die aber irgendwie, naja, also ich sage ja immer, in unserer Branche sind sowieso nur Alpha-Tiere irgendwie unterwegs, das heißt, man weiß am Schluss, was einen da erwartet und irgendwie haben sich, also zumindest da, wo ich überall mit war, haben die sich bisher immer gefunden, so, ne? Und wir waren viel mit Tourneen unterwegs, wo wir auch immer eine Catering-Firma mit dabei haben. Und die sind dann immer so ein bisschen so, ja, die Tour-Mama, so, ne? Wenn man sich da so ein bisschen, wenn mir der Au auf den Sack gegangen ist, dann bin ich immer zu meinem Ole von der Roten Gourmet-Fraktion gegangen, habe mich bei ihm immer ausgeheult irgendwie. Und dann war auch gut so, ne? Und aber stimmt schon, na klar, je länger man da zusammen arbeitet, desto besser sind auch die Arbeitsschritte, die Hand in Hand miteinander funktionieren. Klar, und das muss natürlich rund laufen. So. Und wenn du da einen Störfaktor drin hast, hatte ich jetzt tatsächlich zum Glück noch nicht, dann könnte es schwierig werden.
Mhm. Ja. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade die Artists quasi einfach ausgeklammert.
Vergessen.
Vergessen.
Ja.
Sorry an der Stelle. Aber Artist in Touring ist ja nicht nur Musik. Was umfasst das denn eigentlich alles überhaupt, wo wir jetzt gerade mal bei einem Punkt sind?
Ach so, ja, stimmt. Man denkt natürlich immer in erster Linie an also auch ich zumindest immer an Musik, aber wir betreuen auch Comedy-Künstler. Also die fahren ja, auch wenn man das gar nicht glaubt, fahren die im Prinzip mit demselben Wahnsinn an Technik durch die Gegend. Wir haben jetzt einen Künstler neu. Da sind wir tatsächlich am Schluss mit 6 Trailern unterwegs. Und,
oh krass, so
ich
viel.
Ich finde es tatsächlich beachtlich, dass der ja sich auf der Bühne zum Beispiel gar nicht hinter seinen Bandmates irgendwie verstecken kann. So, ne? Während wenn ich auf der Bühne stand und als Bassist irgendwie, dann war da mein Sänger, dann haben die den alle angeguckt, alles cool, wenn ich mich ein bisschen verdattelt habe. Und das habe ich oft. Dann war es halt egal, aber so ein Comedian irgendwie, der alleine auf der Bühne steht, das finde ich schon beachtlich und der spielt halt echt große, große Arenen. So. Das finde ich schon gut ab. Und genau, was haben wir noch? Aber ja, vorrangig sind es natürlich Leute aus dem aus dem Musikbereich.
Ja. Ja, aber es ist auch nicht alles nur Touring, ne? Es gibt ja auch so Sachen, die dann einmalig stattfinden, oder?
Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel in Kassel, betreuen wir seit 2 Jahren das Kassel Open Air. Mhm. Das sind dann so 3 Tagesveranstaltungen. Ja. Da werden uns Bands vorgelegt, da wird ein Grundbesteck hingestellt mit einer Bühne vom Veranstalter. Wir füllen das mit Ton- und Lichttechnik auf und natürlich auch Medientechnik, ganz klar. Und dann schicken uns die Band ihre Bandrider. Die werden dann noch umgesetzt in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und dann wäre freitags die Band, samstags die Band, sonntags wieder eine andere Band.
Ja. Jetzt hast du gerade das Wort Rider gedroppt, ne? Was ich mich ja immer frage. Stehen da auch irgendwelche verrückten Sachen drin? Hast du da schon mal irgendwas gelesen, wo du dachtest, oh mein Gott? Aber ich glaube, es gibt da ja auch unterschiedliche Rider, oder? Es gibt da einmal die Technik-Rider, die ja uns dann eher betreffen und einmal die, oder erklär das doch mal.
Ja genau, also so eine Bühnenanweisung unterteilt sich meistens in 2 Teile. Zum einen der technische Part, da ist das Hauptaugenmerk meistens von den FOH-Menschen gesetzt, also vom Lichttechniker und vom Tontechniker, der seine Vorstellung hat und das in Absprache mit dem Künstler macht. Und dann gibt's natürlich den zweiten Teil des Riders, wo drinstehen muss, wie die Backstage-Räume ausgestattet sein muss, was da alles da sein muss, ob vegan sein muss, ob es nicht vegan sein muss. Ich glaube, man gab mal das Gerücht von, weiß nicht von welcher Künstlerin, der Backstage komplett in Pink gehalten werden musste. Es war nicht Pink, nein. das kann ich nochmal nachreichen. Ja. Da stehen schon lustige Sachen auf, aber ja, ist jetzt nicht. Beispiele kann ich jetzt nicht nennen.
Okay, das ist ja gut, ist ja lobenswert für dich, dass du da die Diskretion bewahrst quasi.
Mhm. Ja.
Eine Frage hätte ich noch und zwar, wir machen ja nicht nur Touring im Sinne von, dass wir eine ganze Tour ausstatten. Wie ist das, was für Pakete gibt es da? Also hat man bei uns dann immer Personal mit dabei? Gibt es auch Touren, wo nur Material mitfährt? Was gibt es denn da für Varianten?
Achso, das ist tatsächlich unterschiedlich. Ne? Die Roy Bianco-Tour, von der du gerade gesprochen hast, die ist tatsächlich sehr personalintensiv. Ich glaube, da fahren 8 Leute mit irgendwie. Dark Tenor jetzt mit 5 Leuten. Das war auch schon relativ personalintensiv. Aber wir haben natürlich auch so kleine Sachen. Guck mal, jetzt haben wir jetzt Olli Schulz geht nächste Woche los. Da hatten wir Anfang des Jahres eine Tournee, die war mit einem Trailer, war die relativ groß, da haben wir 2 Leute mitgeschickt. Aber jetzt zum Beispiel, die Herbsttour sind nur so 5 kleine Termine. Da fährt von uns gar keiner mit. Da wird Licht vorbereitet und der Ton wird gepreppt in Absprache mit den FOH-Menschen irgendwie und dann schieben wir denen quasi ein fertiges System hin. Die benutzen das und genauso machen wir es mit Heiß-Kalt, da fahren wir am Montag auch auf Tour, morgen liefern wir das Material aus. Da sind auch Sachen von unseren Fachplanern vorgepreppt worden und sehr gut vorgepreppt worden. Daniel, Kämmerer, hat mir ja die Sachen gepreppt tatsächlich und
top.
Hat er super gemacht irgendwie und das übergebe ich dann morgen an die Band, dann quatschen wir doch mal kurz irgendwie und dann fahren die los und ja, wenn da natürlich unterwegs mal Dinge sind, irgendwas passiert, irgendwas ist komisch, habe ich natürlich immer noch die Chance, da jemanden mal hinschicken zu können. Aber so ist auch unser Pull-Support, ne? Dass wir da gar nicht mit Leuten durch die Gegend fahren, sondern dass wir sagen, okay, was braucht ihr? Die und die Sachen. Und dann schicken wir die halt mit hin, manchmal mit Tracking, manchmal ohne Tracking, manchmal haben sie nur einen Hänger hinten dran an ihrem Nightliner und dann wird das alles rein schmissen, genau.
Taipo, ich glaube, wir sind, wenn du jetzt nichts mehr hast, was du unbedingt noch loswerden willst.
Nee?
Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Nur noch ein Punkt und zwar, ja, wenn jemand Lust hat, das Gespräch mit dir zu suchen, dieses hier nochmal zu vertiefen oder auf Punkte einzugehen, ich glaube, man kann dich auf der Future of Festivals auf unserem Stand antreffen, oder?
Genau, wir haben da einen kleinen Stand. Wir waren da letztes Jahr zum ersten Mal und haben gesehen, dass das relativ fruchtbar ist, weil da viele aus der Branche zu Besuch sind. Also gerade auch meine Multiplikatoren, Operator, Techniker. Und wir präsentieren uns da mit einem schönen, gemütlichen Stand. Da gibt es Getränke, eine kleine Sitzecke. Wir stellen ein Produkt unserer Setbauabteilung aus, das wir mal bei Bosse mit hatten. Den Flutschfinger haben wir den damals genannt, den werden wir da hinstellen, um mal ein bisschen auch immer auf unsere Setbauabteilung hinzuweisen, die in diesem Jahr extrem viel gemacht hat für mich im Touring, weil wir zwei große Touren hatten, wo die sehr setbaulastig waren. Mein lieber Kollege Tommy Marx wird mich da begleiten und wir sind da am 28. und am 29. in der Arena in Treptow hier in Berlin und ansonsten trifft man mich natürlich in Berlin in der Feldmannstraße oder in der Christburger Straße oder man ruft mich einfach an.
Ja. Oder auch auf LinkedIn, wie du ja vorhin schon sagtest.
Da bist du ja auch aktiv.
Da kann man dich auch immer erreichen. Also wenn ihr irgendeine Idee für ein Touring-Projekt habt, dann meldet euch doch einfach beim Typo. Der freut sich, glaube ich, auf jede Kontaktanfrage. Ansonsten kommt doch mal in der Arena Berlin rum. 28. 29. 11. Genau. Typo, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Sehr gern. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, wollen wir noch eine zweite Folge aufnehmen?
Wir können auch noch mal eine zweite Folge machen. So in zwei Jahren.
In zwei Jahren
als Resümee oder sowas.
Okay, ja, bis dahin haben wir vielleicht noch ein paar Fragen auch von den Zuhörenden, die ich dir dann noch mal stellen kann. Aber bis dahin wünsche ich dir noch ein wunderbares Wochenende und vielen Dank.
Ja, sehr gern geschehen und danke, dass ich hier sein durfte.